Es gibt Situationen, da wird das Leben zur Zumutung. Da wird das Leben eine Zumutung. Ich denke zum Beispiel an Situationen, wo man einen lieben Menschen von jetzt auf gleich verliert oder vielleicht auch mit längerer Ankündigung, aber wo man so sagt, das darf eigentlich nicht sein, wenn Eltern vor dem Grab ihrer Kinder stehen. Das ist etwas, das müsste man eigentlich verbieten, das ist eine Zumutung. Oder da kommt eine ärztliche Diagnose, die gesamte Lebensplanung aus den Angeln fegt und man denkt, das darf nicht wahr sein. Was ist das für eine Zumutung, die da auf vielleicht einen Freund oder auch auf einen selbst zukommt? Wenn sich Beziehungsprobleme so verhärten und so verkeilen, dass es zu einer Last wird, zu einer Zumutung. Manchmal passiert das, dann wird das Leben zu einer Zumutung. Und dann fragen wir uns natürlich als Christen, warum lässt du das zu, Gott? Warum erlaubst du das? Warum forderst du von mir, das jetzt zu tragen? Warum forderst du von mir, das zu tragen? Wir wollen uns heute eine Geschichte anschauen, wo jemand damit konfrontiert ist oder war, dass Gott von ihm etwas gefordert hat, was man eigentlich gar nicht fordern darf. Und er musste kurze Zeit mit einer Perspektive leben, mit der man eigentlich gar nicht leben kann. Es geht um Abraham und wie er von Gott aufgefordert wurde, seinen Sohn zu opfern. Die Geschichte steht in Genesis 22, die Verse 1 bis 14. Und da lesen wir: Einige Zeit später, da stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief er, ja, Herr, geh mit deinem einzigen Sohn Isaak, den du so sehr liebst, in die Gegend von Moria. Dort zeige ich dir einen Berg. Auf ihm sollst du deinen Sohn Isaak töten und als Opfer für mich verbrennen. Am nächsten Tag stand Abraham früh auf und spaltete Holz für das Opferfeuer. Dann belud er seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak und zwei seiner Knechte mit. Gemeinsam zogen sie los zu dem Gebirge, das Gott Abraham genannt hatte. Nach 3 Tagesreisen war es in der Ferne zu sehen. Ihr bleibt hier und passt auf den Esel auf, sagte Abraham zu den beiden Knechten. Der Junge und ich gehen auf den Berg, um Gott anzubeten. Wir sind bald wieder zurück. Abraham legte das Holz für das Brandopfer auf Isaaks Schultern. Er selbst nahm das Messer und eine Schale, in der Holzstücke glühten. Gemeinsam bestiegen sie den Berg. Vater, fragte Isaak. Ja, mein Sohn. Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Schweigend gingen sie weiter. Als sie die Stelle erreichten, die Gott angegeben hatte, errichtete Abraham aus Steinen einen Altar und schichtete das Brandholz auf. Er fesselte Isaak, legte ihn oben auf den Holzstoß. Dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu töten. Abraham, Abraham, rief der Engel des Herrn vom Himmel. Ja, Herr, leg das Messer beiseite und tu dem Jungen nichts. Denn jetzt weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Du hättest deinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für mich geopfert. Plötzlich entdeckte Abraham einen Schafbock, der sich mit den Hörnern im Dickicht verfangen hatte. Er tötete das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Den Ort nannte er »Der Herr versorgt«. Noch heute sagt man darum, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Fürchterlich klingt diese Geschichte heute in unseren Ohren. Man fragt sich, was ist das für ein Gottesbild, wo da ein Gott fordert, sein Kind oder das Kind zu töten. Und was ist das für ein Glaube, was ist das für ein Gläubiger, der das auch noch tut, der das in Gang setzt, der so fanatisch ist, dass wenn er meint, Gott würde ihm sagen, also ja, ich sage, wenn er meint, man kann gar nicht glauben, dass das Gott überhaupt real gesagt haben soll, der sich dann auch noch darauf einlässt und da loszieht. Ne? Sicherlich kann man am Ende sagen, es kam nicht zum Schlimmsten, aber man muss sich mal überlegen, was hat Isaak da für einen seelischen Schaden davongetragen, wenn er plötzlich gesehen hat, wie sein Vater da vor ihm stand und das Messer auf ihn gerichtet hatte. Was für eine Katastrophe. Vor 4000 Jahren, da wurde diese Geschichte zum ersten Mal erzählt und da hat sie für die Leute ganz anders geklungen. Ach, haben sie gesagt, der Gott Abrahams fordert keine Menschenopfer. Das ist ja interessant. Warum nicht? Ist er nicht mächtig genug? Ist er nicht so mächtig wie der Baal, der das Leben von Kindern fordern darf? Oder ist er vielleicht barmherzig? Damals waren Menschenopfer normal in Kanaan. Es war üblich. Und darum ist diese Geschichte hier etwas Sonderbares für die damaligen Ohren. Und man könnte den Text so lesen, als dass man sagt, das ist ein entscheidender Schritt in der Religionsgeschichte, wo Menschen zum ersten Mal verstanden haben, Gott möchte keine Menschenopfer. Okay, aber wir leben nicht 2000 Jahre vor Christus, sondern 2000 Jahre nach Christus. Und da klingt diese Geschichte grausam und man fragt sich, sollen wir sie nicht einfach streichen und ignorieren? Ich habe mich dafür entschieden, das nicht zu tun, und zwar aus dem Grund, weil er eine wichtige geistliche Botschaft hat, einen wichtigen geistlichen Nutzen. Denn es ist so, Abraham erlebt hier eine Zumutung und Zumutungen gibt es heute auch. Da kann man sagen, das möchte ich nicht, das akzeptiere ich nicht, aber das ändert nichts daran, dass es die gibt. Es gibt heute, und wir kennen vielleicht Leute, die mussten ihre Kinder loslassen. Wenn wir vielleicht mal an Fehlgeburten denken oder so. Oder andere Katastrophen, wo man sagt, das ist einfach eine derartige Zumutung, dass Gott das zulässt. Das ist derartig gewaltig. Wie kann das sein? Es ist aber so. Es ist real. Und deswegen schätze ich solche Geschichten auch, weil es eben dazu führt, dass die Bibel kein Friede-Freude-Eierkuchen-Buch ist. Hätte man natürlich auch machen können, einfach nur die schönen Verse zusammenschreiben und dann wäre das Friede-Freude-Eierkuchen, aber es wäre nicht mehr das Leben. Das Leben ist manchmal hart und grausam. Und die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Wie gehe ich mit den Zumutungen des Lebens um? Und auf diese Frage gibt diese Geschichte Antworten. Denn Abraham verhält sich ja zu dieser Zumutung, die Gott ihm aufbürdet. Und er geht damit im Glauben um. Er verliert trotz dieser Schwierigkeiten nicht sein Vertrauen. Und wenn wir die Geschichte aus dieser Perspektive her lesen, dann kann sie uns auch Kraft geben für unsere Zumutungen, die wir im Leben ertragen müssen. So wollen wir diese Geschichte heute lesen unter der Fragestellung, wie kann ich oder was kann ich von Abraham lernen, um mit schwierigen Situationen in meinem Leben umzugehen, mit Zumutungen. Und das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist, dass als Abraham diese Zumutung aufgebürdet bekommt, da geht er Schritt für Schritt vor. Wenn wir die Geschichte lesen, dann fällt auf, dass hier ganz detailliert beschrieben wird, was Abraham so einzeln tut. Das ist untypisch, die anderen Abraham-Geschichten sind mehr so holzschnittsartig, grob beschrieben. Aber hier in dieser Geschichte wird dann halt erzählt, wie er am nächsten Morgen früh aufsteht, wie er das Holz spaltet, wie er seinen Esel belädt. Oder später, wenn er da an dem Berg angekommen ist, dann wird da beschrieben, dass er das Messer nimmt und die Schale und alles, was er da einzeln tut. Und die Botschaft dahinter lautet, Abraham konzentriert sich auf das, was er gerade macht. Er lebt im gegenwärtigen Moment. Er tut einfach in dieser katastrophal schweren Situation das, was er meint, was als nächstes anliegt. Er tut es Schritt für Schritt. Und das kann uns sehr helfen in Krisenzeiten, dass wir uns darauf konzentrieren, einfach nur das Nächstliegende zu tun. Da liegt man im Bett, wacht auf und denkt, was soll ich machen? Es ist Katastrophe, Land unter, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und die Antwort auf die Frage lautet, linker Fuß aus dem Bett, rechter Fuß aus dem Bett und erstmal ins Badezimmer. Und dann wird die Zähne geputzt und dann macht man sich das Frühstück. Man macht einfach Schritt für Schritt das, was als nächstes anliegt. Man bleibt im gegenwärtigen Moment. Das ist aus zwei Dingen wichtig. Zum einen, weil wenn wir das nicht tun, dann fangen wir an, uns Geschichten zu ersinnen. Dann bauen wir Horrorgeschichten. Und dann ist diese schlimme Situation, die wir gerade durchmachen, die ist tatsächlich schlimm, aber die wird noch dadurch schlimmer, dass wir anfangen, uns irgendwas zu erzählen. Da komme ich nie wieder raus. Da wird mir keiner helfen. Das wird das absolute Ende für mich sein. Da werde ich mich nie wieder von erholen. Das sind dann Geschichten, die wir auf die Situation nochmal oben drauf packen und dann wird die Last noch viel, viel schlimmer. Darum ist es wichtig, dass wir das nicht tun und wir können das hier von Abraham lernen. Der antwortet ja auf Fragen völlig naiv, wenn Isaak sagt, wer wird das Opfer, wo ist das Opferlamm für unser Opfer? Und er ist voll im Schritt-für-Schritt-Denken und sagt, ja, Gott wird dafür schon sorgen. Und das ist eine gute Haltung, wenn man so unter Druck gerät. Wir dürfen auch nicht die Kraft des Augenblicks unterschätzen. Wenn wir im Augenblick gegenwärtig sind, dann sind wir dort, wo Gott uns begegnen kann. Ein Mönch des Mittelalters hat einmal richtig gesagt, der gegenwärtige Augenblick ist das Fenster, durch das Gott in das Haus meines Lebens schaut. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin von Mauern umgeben und zwischen mir und Gott ist eine Wand. Ich kann ihm nicht begegnen, ich kann nicht mit ihm kommunizieren. Aber das Fenster, durch das wir sprechen können, durch das er mich anschaut, durch das er auch zu mir reden kann, wenn es offen ist, dieses Fenster ist der gegenwärtige Augenblick. Wenn ich meine Horrorgeschichten beiseite lasse und mich einfach nur auf das konzentriere, was momentan ansteht, dann ist der Raum geschaffen dafür, dass Gott zu mir spricht, dass er mir begegnet, dass er mir Kraft gibt. Wer das lernt, im Augenblick zu leben, der wird merken, dass dort eine große Kraft ist, die Gegenwart Gottes. Gott ist nicht in der Vergangenheit, da können wir ihn nicht erleben. Er ist nicht in der Zukunft, dort werden wir ihm nie begegnen. Wann immer du Gott begegnest bist und wann immer du sagst, da habe ich gemerkt, dass Gott bei mir ist, da war immer jetzt, da war immer Gegenwart. Und darum ist es generell wichtig fürs geistliche Wachstum, aber besonders natürlich bei Zumutungen, konzentrier dich nur auf den nächsten Schritt. Mach kein Gedankenkarussell, mal dir nicht aus, was alles passieren könnte. Lass es so wenig wie möglich kreisen, das Gedankenkarussell, sondern mach einfach das, was als nächstes anliegt. Leb im gegenwärtigen Moment und vertraue darauf, dass Gott dir dort begegnet und hilft. Das ist das Erste, was wir von Abraham lernen können. Das Zweite ist, dass Abraham prinzipiell bereit war, loszulassen. Gott fordert von ihm, dieses schreckliche Opfer zu bringen und Abraham macht sich auf den Weg. Ja, aus einer gewissen Weise kann man sagen, das ist, oder muss man auch sagen, das ist Wahnsinn. Das darfst du niemals machen. Wenn dir irgendein Guru aus der Sekte sagt, opfer dein Kind, musst du die Polizei rufen oder das auf jeden Fall nicht machen. So gesehen ist das falsch, was er da macht. Aber wenn wir das ein bisschen abstrahieren, können wir auch daraus gewinnen, und sagen, Abraham hatte eine Bereitschaft, loszulassen. Isaak war ja sein verheißenes Kind, der Erbe, aus dem das große Volk entstehen sollte, das Gott ihm versprochen hat. Aber Abraham ist bereit, all das, auch sein Lebenswerk, wenn man das so nennen will, loszulassen. Wir sind mit der Tatsache konfrontiert, dass alles, was entsteht, auch vergeht. Alles, was du heute genießt, was du anfassen kannst, alle Situationen, die du heute gut findest, die wird nicht ewig so bestehen. Das wird vergehen. Das ist eine Tatsache und diese Tatsache ist eigentlich der Kern aller Zumutung. Alle Zumutung ist im Kern das, dass etwas, was wir lieb gewonnen haben, was wir behalten wollen, dass wir das nicht behalten können, dass es sich wandelt. Mit dieser Tatsache, da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Wir könnten zunächst einmal sagen, das akzeptiere ich nicht. Das will ich nicht akzeptieren, dass sich die Dinge wandeln. Ich möchte daran festhalten, an dieser schönen Situation, wie sie heute ist. Ich möchte nicht, dass das sich ändert. Meine Gesundheit, die schöne Familiensituation, meine gute Ehe, die ich momentan habe. Da darf sich alles nichts dran ändern. Das muss alles so bleiben, wie es ist. Wenn wir Wandel nicht akzeptieren, führt das unweigerlich zu seelischem Leid. Es ist gar nicht anders möglich, weil dieses Wandeln, das ist ein Gesetz und das passiert. Was entsteht, vergeht. Wenn du daran festklammerst und dich dagegen stellst, dann stellst du dich gegens Leben. Und wenn du gegen das Leben kämpfst, verlierst du immer, zu 100%, hast keine Chance. Darum ist die andere Möglichkeit die deutlich bessere, nämlich lernen, den Wandel zu akzeptieren. Und zu sagen, grundsätzlich akzeptiere ich, dass alles, was ich jetzt habe, dass ich das geborgt bekommen habe, dass Gott mir das geschenkt hat für den Augenblick, aber dass es nicht bleiben wird. Ich genieße es in diesem jetzigen Moment. Geht nicht darum, sich nicht darüber zu freuen. Ganz im Gegenteil, wir sollen uns darüber freuen, was Gott uns jetzt schenkt. Wir sollen das in vollen Zügen genießen, aber wir dürfen eben nicht daran festhalten. Wir müssen bereit sein, auch loszulassen. Gerade wenn wir die Signale sehen und sagen, ja, jetzt ist die Zeit eben vorbei, dass mein Kind klein ist, jetzt zieht's aus. Und jetzt kann ich nicht daran festhalten und sagen, er ist immer der Kleine, sondern jetzt muss ich diese schöne Zeit loslassen. Ganz wichtig, sonst gibt's Probleme. Bei Zumutungen müssen wir uns klar machen, das Leben ist immer in Bewegung und es hat keinen Zweck, es festzuhalten. Wenn wir jetzt allerdings in einer schweren Situation stecken, dann ist das vielleicht auch eine gute Nachricht. Denn wir können das natürlich auch drehen und sagen, auch diese schwierige Konstellation, in der ich jetzt stecke, sie wird nicht ewig bleiben. Auch dafür gilt der Satz, was entsteht, das vergeht. Die Krise, in der du gerade steckst, die wird nicht permanent sich so halten können, sondern die wird sich wieder auflösen. Da wird eine neue Zeit kommen, da wird eine neue Phase in deinem Leben anbrechen. Und das ist ein trostvoller Gedanke, wenn man sagt, alles entsteht, was entsteht, das vergeht. Das gilt nicht nur für das Schöne im Leben, sondern es gilt auch für das Hässliche. Es geht vorüber. Eine dritte Sache können wir von Abraham lernen in schwierigen Zeiten. Und zwar lesen wir in unserem Text, wie Abraham danach Ausschau hält. Und zwar er hält Ausschau nach Gottes helfender Hand. In Vers 7, da findet sich dieser denkwürdige Dialog, wo Isaak mit seinem Vater Abraham spricht. Und es heißt da, Vater, fragte Isaak, ja, mein Sohn, Feuer und Holz haben wir, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Und Abraham antwortet darauf, Gott wird schon dafür sorgen, mein Sohn. Ich lese aus diesen Zeilen ein tiefes Vertrauen. Klar, man denkt, das ist vielleicht auch, kann man vielleicht auch negativ deuten, aber ich lese da ein tiefes Vertrauen raus. Abraham ist fest davon überzeugt, dass Gott diese katastrophale Situation auflöst, dass er einen Ausweg findet aus dieser Sackgasse, in der er momentan steckt. Egal was passiert, sagt Abraham, Gott wird auf mich achten. Es geht immer irgendwie weiter. Er wird einen Ersatz finden. Er wird nicht zulassen, dass mein Sohn sterben muss. Wenn wir so mit Zumutungen konfrontiert werden, dann ist ja häufig eine menschliche Reaktion, dass wir sagen, an so einen Gott will ich nicht glauben. Und ich finde das so verständlich, wenn man mit etwas konfrontiert ist, was einem den Boden unter den Füßen wegzieht, dass man sagt, ich will nicht an so einen Gott glauben, der das zulässt. Aber es ist eine in der Konsequenz dann schwierige Haltung. Und zwar deswegen, weil ein Nein zu Gott immer auch ein Nein zum Leben bedeutet. Wenn ich sage, nein, ich will nicht an Gott glauben, dann ist das eigentlich nur eine religiöse Formulierung dafür, dass man sagt, ich möchte mich dem Leben verschließen. Und du kennst vielleicht einige, die etwas Schwieriges erlebt haben und sich danach dem Leben verschlossen haben. Und man sagt, die sind danach nicht mehr auf die Beine gekommen, die haben sich einfach so zugemauert, die nehmen nicht mehr am Leben richtig teil. Man kann sagen, das ist verständlich, natürlich, das verstehe ich voll und ganz, aber es ändert nichts daran, dass diese Menschen innerlich vertrocknen, innerlich verdursten. Weil wenn du Nein zu Gott sagst und du dich abschneidest von der Quelle des Lebens, dann kann dir das Leben nicht mehr das geben, was du zum Leben brauchst. Und dann verdurstest du innerlich. Nein zu Gott zu sagen und Nein zum Leben, das ist in manchen Situationen verständlich, aber es ist nichtsdestotrotz tödlich. Und darum ist das Allerwichtigste in schwierigen Situationen, dass wir die Offenheit für Gottes Wirken nicht verlieren. Dass wir in Verbindung bleiben zum Leben. Und das heißt, dass wir mit dem Leben, mit der Frage durchs Leben dann gehen, wo ist die Hand, die Gott mir reicht? Wo ist die Hand, die Gott mir reicht? Ich bin jetzt gerade in einer schwierigen Situation. Ich weiß nicht mal ein noch aus, aber ich gehe davon aus, dass Gott mich trotzdem liebt. Ich gehe davon aus, dass ich ihm vertrauen kann und ich frage mich, wo ist die Hand, die er mir reicht? Wo ist der Mensch, der auf mich zukommt, um mir zu helfen? Ein Engel, ein Gesandter Gottes, der mir hilft. Oder Welche Situation dreht sich plötzlich um 180 Grad? Und ich dachte, es wäre eine schwierige Situation, die das alles noch schwieriger macht, aber jetzt hilft sie mir. Wo ist die Hand, die Gott mir reicht? Ein Mann flüchtete sich bei einer großen Flut auf das Dach seines Hauses. Er stand da auf seinem Hausdach und die Flut stieg immer weiter an. Und das war ein frommer Baptist und also das Erste, was macht er als frommer Baptist? Er betet natürlich, Herr, rette mich aus dieser schrecklichen Situation. Und Gott antwortete ihm ganz klar und sprach in sein Herz und sagte, ich werde dich retten, hab keine Angst. Eine Stunde später kam dann ein Rettungsboot vorbei und die Rettungskräfte sagten, steigen Sie ein, wir können Sie ans rettende Ufer bringen. Aber der Mann sagte, nein, das brauche ich nicht. Gott hat mir gesagt, er wird mich retten. Fahren Sie ruhig da weiter, da sind noch Leute, die haben es dringender nötig. Das Wasser stieg weiter an, eine Stunde später kam das nächste Rettungsboot. Wieder die Rettungskräfte sagten, komm, steigen Sie ein, es wird immer mehr, Sie müssen jetzt kommen. Nein, brauche ich nicht. Gott hat mir zugesichert, ich werde dich retten. Kümmern Sie sich lieber um die Heiden da hinten, die haben es nötiger. Zum Schluss kam dann ein Rettungshubschrauber, das Wasser stand ihm schon bis zum Hals. Die haben die Rettungsleiter runtergeworfen, mit Megafon runtergerufen. Jetzt aber, Dalli, steigen Sie auf, es ist die letzte Chance. Großes Vertrauen des baptistischen Bruders. Nein, brauche ich nicht. Was passiert? Das Wasser steigt noch ein Stück und er ertrinkt. Und im Himmel macht der Gott schwere Vorwürfe und sagt, warum hast du mich nicht gerettet? Du hast mir das gesagt. Wie stehen wir denn jetzt da? Was ist das für ein Zeugnis? Aber Gott schaut ihn fragend an und sagt, Mensch, ich habe dir zwei Boote und einen Helikopter geschickt. Worauf hast du gewartet? Ja, worauf hat er gewartet? Er hatte eine ganz bestimmte Vorstellung, wie Gott ihn retten sollte. Vielleicht hat er sich vorgestellt, wie Gott so in so einem Lichtkreis zu ihm kommt und ihn dann hochbeamt, wie damals bei Raumschiff Enterprise oder so. Und er hat gesagt, so wird Gott mich retten. Und hat er nicht auf dem Schirm, dass Gott aus ganz vieler verschiedenen Weisen Hilfe bringen kann. Und dass diese Rettungsboote alles helfende Hände von Gott sind. Und wenn wir das jetzt so als Geschichte von außen hören, denken wir, was für ein Tölpel, ja, wieso hat er da nicht zugegriffen, als Gott ihm seine Hand reichte? Aber wir müssen uns hinterfragen, sind wir nicht manchmal genauso? Haben wir nicht das Empfinden, wenn wir in einer schweren Situation sind, dass wir sagen, genauso muss Gott helfen? Und wir übersehen manchmal die Rettungsboote, die da vorbeikommen, wo wir einsteigen könnten? Es gilt darum, offen zu sein und zu schauen, wie kann Gott mir helfen? Und er tut es auf ganz unterschiedliche Weise. Es kann sein, dass mir da jemand hilft, der gar kein Christ ist. Das passt gar nicht in mein Weltbild. Aber es ist das Rettungsboot, was Gott dir schickt. Oder eine Situation ändert sich, was man gar nicht gedacht hätte. Und da kommt plötzlich die rettende, helfende Hand Gottes. Abraham hätte mit Gott Schluss machen können, als er diese Aufforderung von ihm bekommen hätte. Und er hätte sagen können, an so einen Gott möchte ich nicht glauben. Es wäre moralisch verständlich gewesen, aber es wäre auch sein Ende gewesen. Er hätte sich abgeschnitten von der Quelle des Lebens. Stattdessen tut er das Gegenteil. Er öffnet sich für Gott. Er schaut aus nach der helfenden Hand Gottes. Er sucht danach und sagt, Gott wird mich versorgen. Er sucht nach Gottes helfender Hand. Darum wird er zu Recht der Vater des Glaubens genannt. Denn genau das ist Glaube. In einer schwierigen Situation zu vertrauen, dass Gott hilft. Durch ganz unterschiedliche Wege. Abraham hat nach dieser helfenden Hand Gottes gesucht und er hat sie gefunden. Wir lesen, wie Gott die Katastrophe abgewendet hat. Er muss seinen Sohn nicht töten, sondern findet stattdessen einen Schafbock und opfert den an seiner Statt. Gott versorgt. Noch heute sagt man, daraus ist ein Sprichwort entstanden, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Wie gehen wir mit Zumutungen in unserem Leben um? Das war unsere Leitfrage für die Predigt. Und ich möchte noch einmal das Wichtigste wiederholen, dass wir das parat haben. Denn es ist ja so, wir werden mit schwierigen Situationen konfrontiert werden. Vielleicht sind wir momentan mit einer schwierigen Situation konfrontiert. Und dann können wir von Abraham lernen. Das Erste, was wir lernen können, ist, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Wenn du in einer schwierigen Situation steckst, es geht nicht darum, dass du das jetzt gedanklich löst. Es geht darum, dass du einfach das Nächstliegende tust. Ein Schritt nach dem anderen. Denn der gegenwärtige Moment, das ist der Moment, wo Gott dir begegnen kann. Dann lernen wir von Abraham, dass wir eine grundsätzliche Einstellung brauchen, loszulassen. Das Leben ist permanent im Wandel begriffen. Was entsteht, vergeht. Und solange wir grundsätzlich diese Tatsache nicht akzeptieren, werden wir immer leiden. Wir werden uns an Dingen festhalten, an denen man sich nicht festhalten kann, weil die zerrinnen wie Sand zwischen unseren Händen. Wir müssen bereit sein zu sagen, wir lassen es los. Und schließlich geht es darum, auch in schweren Zeiten, auch wenn man vielleicht verletzt ist und große Fragen hat an Gott, dass man sich seine Offenheit bewahrt und offen bleibt für Gottes Wirken und sagt, ich vertraue darauf, Gott ist mein guter Hirte und ich schaue auf die helfende Hand, die Gott mir zu 100% reichen wird. Er wird es vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise tun, als ich das glaube, aber er wird sie mir reichen und ich möchte sie nicht verpassen. Deswegen achte ich darauf. Wenn wir uns dahingehend orientieren, dann werden wir zu Menschen des Glaubens. Wir gehen dann voller Vertrauen durch das Leben und machen immer wieder die Erfahrung, die auch Abraham gemacht hat. Unser Gott versorgt uns. Amen.